Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eine Arabella von Richard Strauss an der Deutschen Oper in Berlin. Uwe Jonssons Jahrestage am Schauspiel in Leipzig und über Texte und Täuschen. Über ChatGPT und dessen kulturellen Einfluss sprechen wir in den nächsten 30 Minuten bei Kultur heute. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Der Wuppertaler Skulpturenpark, damit wollen wir anfangen, der Skulpturenpark Waldfrieden. Er zeigt in Zusammenarbeit mit dem Wuppertaler von der Heidt Museum Meisterwerke der Skulptur aus der eigenen Museumssammlung. Die Ausstellung unter dem Titel Figur findet in den Parkpavillons in hügeliger Landschaft statt. Meine Kollegin Christiane Vielhaber ist bei mir und nicht wie in den Außenanlagen Monumentalskulptur, sondern in den Pavillons wahrscheinlich eher kleinere Arbeiten. Was ist da in wahrscheinlich fesselnder Umgebung zu sehen, Frau Vielhaber?
Kleine, darum sind die auch häufig unter einem Sturz, damit man die nicht so mitnimmt, weil die zum Stehlen schön sind. Es sind natürlich Meisterwerke, aber Tony Craig, der 2016 eine Riesenausstellung in dem ganzen Museum hatte, im von der Heidt Museum, hat da auch mal ins Depot geguckt. Er ist sowieso vor diesem Haus immer präsent mit zwei großen Skulpturen und hat gesehen, was habt ihr da eigentlich alles? Ihr seid so berühmt für eure Malerei, aber was ihr an Skulpturen habt, 500 Stück. Und da hat man jetzt 40 von ausgewählt, 40 aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die frühe Moderne des 20. Und ich muss Ihnen gar nicht sagen, dass da eben Rodin dabei ist und Mayol dabei ist oder so, sondern es ist einfach eine Sternstunde und eine Lehrstunde der figurativen Skulptur, was es möglich war, also dass man am Anfang gesehen hat, so möglich nah am Menschen zu sein, also die Nachahmung der Wirklichkeit durch die Kunst, das mimetische Prinzip und wie sich das so nach und nach auflöst und wie man dann dazu übergeht, dass auch Gefühle zu sehen sind.
Mit Rodin befreit sich die Skulptur vom Idealen, vom realistischen Abbild, sie wird gestisch, sie wird expressiv, löst sich vom Vorbild. Ist das ein Quickstep durch die Skulpturen Geschichte oder werden da Schätze gezeigt, die sonst in Wuppertal nicht zu sehen sind?
Was heißt hier in Wuppertal, sondern die sonst auch so? Was kennen wir von René Sintenis? Immer die Kleintierfiguren. Was ist jetzt von ihr zu sehen? Es sind zwei Boxer, also ein und derselbe Boxer, aber in einer anderen Gestik. Dann von ihr zu sehen, das sieht aus wie eine Frau, die sich eigentlich an ihren Haaren aufhängt. Das kennt man aus der Akrobatik oder so, die an ihren Haaren herumhängt. Aber die frisiert sich nur. Dann ist das hinreißend inszeniert.
Also Frauen sind auch dabei, höre ich. Käthe Kollwitz, Sintenis.
Ja, so, ne? Von Höttger, da ist der Tauzieher. Und das ist so ein Mann, der, das ist, sieht fast aus wie Rodin, der so nach vorne kippt, so ein bisschen wie Balzac. Und daneben steht von Mayol eine hinreißende Eva und die hat einen Apfel in der Hand. Und die reicht diesen Apfel, jetzt diese zierliche Bronzen Eva, mir, ja. Zu diesem Höttger rüber, zu diesem Tauzieher. Es ist wirklich witzig teilweise inszeniert. Oder Sie sind im oberen Geschoss und dann sehen Sie eine Skulptur. Draußen steht eine im Park von Lüppertz und dann sehen Sie jetzt eine Figur von Satkin und dann denken Sie, diese Hinterteile oder der, also wirklich, und diese Muskeln, die sind so, wie das vorher schon 50 Jahre jemand gedacht hat. Und das sind so Entdeckungen, die einfach Spaß machen.
Figur heißt aber nicht zwingend menschliche Figur, oder?
Doch, es ist immer der Mensch, nur in der Abstraktion kennt man das oder erkennt man das nicht wieder. Aber wenn Sie die ganzen menschlichen oder die wiedererkennbaren vorher gesehen haben, dann sehen Sie auch bei Arp, wo Sie erst denken, das Eckige soll ins Runde oder umgekehrt, dann erkennen Sie da eben auch einen Schenkel oder einen Rücken und dann merken Sie, was man aus der Figur machen kann und wie die uns entgegenkommt. Und das ist ja das Wesen der Skulptur, sie gehen drumherum. Wissen Sie, kennen Sie doch Bilder, die hakt man so ab wie Briefmarken an der Wand. Aber bei Skulpturen, da guckt man auch, wie sehen die hinten aus? Oder wie bewegen die sich? Oder bewegen die sich auch so wie ich? Und dieses sich wiedererkennen, das ist doch auch das Tolle bei figurativer Plastik.
Bei den Lehmbruck-Figuren merkt man zum Beispiel, dass die gar nicht knien, sondern in einer Bewegung sind, die angefangen hat und noch nicht aufgehört hat. Also das heißt, das schwere Bronze, Stein wird leicht im Museum?
Oh, da sagen Sie was. Da ist ein Lehmbruck und dann denkt man, die Kniende, sowas Tolles. Und daneben dem habe ich gedacht, mein Gott, das ist aber ein Lehmbruck für Arme. Die kniet ganz genauso und hat dann aber so einen Gesichtsausdruck. Da ist nichts Innerliches, nichts, was irgendwo bei sich ist. Und auch diese Unterschiede sehen Sie. Und dann ist es einfach toll zu sehen, was so Museen geschenkt gekriegt haben oder gekauft haben im Laufe der Zeit. Es ist auch eine Geschmacksgeschichte.
Ich höre, diese Ausstellung über die Figur macht insgesamt eine hervorragende Figur.
Nix wie hin.
Sagt Christiane Fiele, aber mehr kann man dazu nicht sagen, über die Ausstellung im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden über Figur. Wir gehen zur Bühne. Der pfeiferauchende Mann war schon bei dem Treffen der legendären Schriftstellergruppe 47 dabei. Uwe Jonsson heißt er. Und sein Hauptwerk, Die Jahrestage, dieser große Roman, ist ein herausragendes Stück deutscher Nachkriegsliteratur. Im Jahr 2000 übrigens verfilmt von Margarete von Trotter mit Axel Milberg, Susanne von Borjody als Gesine Krespal. Und darin erzählt Gesine Krespal 1967-68 ihrer jungen Tochter Marie von der Familie. Der Familiengeschichte in Mecklenburg-Vorpommern während der NS-Zeit, aber auch während der DDR. Den ersten Teil der vierteiligen Romanfolge hat Anna-Sophie Mahler am Schauspiel Leipzig auf die Bühne gebracht. Ein zweiter Teil soll bald folgen. Aber kann Theater so einem Epochenwerk gerecht werden? Fragt Eberhard Spreng.
Das Ensemble hat sich zu Beginn der Aufführung an der Vorderbühne auf kleine weiße Sockel gesetzt und schaut ins Publikum. Man unterhält sich über das vierteilige Mammutwerk. Jonssons Jahrestage auf der Bühne, wie soll das gehen? Das Theater beginnt also mit einem entschuldigenden Vorwort, einer Art Disclaimer. Aber dieses Vorspiel macht gleich auch Lektüremomente kenntlich, aus denen die Theaterleute ihre Kernthemen gewinnen.
Ich bin das Kind eines Vaters, der von der planmäßigen Ermordung der Juden gewusst hat. Solche Sätze kommen mir dann aus den Jahrestagen in Erinnerung.
Nach dieser Einführung ist natürlich klar, dass die abendfein gekleideten Damen und Herren hier nicht die Figuren aus Jonssons Roman spielen werden, sondern als Performer immer auch Nebenfiguren wie Gesine Krespal, ihrer Mutter Lisbeth oder ihrer Tochter Marie stehen, außerhalb ihres Leidens und Wollens. Schnell mischen sich Musiker unter die Akteurinnen und Akteure und schaffen mit einem eleganten urbanen Blues einen herrlich melancholischen Mut. Wir sind im New York des Jahres 1967. Der Vietnamkrieg mobilisiert die Jugend zu Protestbewegungen. Vom alltäglichen Rassismus ist die Rede und andere Neuigkeiten, über die die New York Times täglich berichtet.
Eine New York Times bitte.
10 Cent. Sie kommt an allen Arbeitstagen um 8:10 aus der 96. Straße. Sie kauft keine andere Zeitung als die New York Times.
Uwe Jonsson hatte in seiner Verflechtung von Realitäts-, Erinnerungs- und Reflexionsebenen stetige Zitate der berühmten Tageszeitung in Gesine Krespals Erinnerungsstrom eingeschoben und so die großen Weltzustände mit der kleinen individuellen Gedankenwelt verknüpft. Mensch und Epoche sind als Paar fest verbunden. In der Gegenwart. Und in der Geschichte? Gesine Krespal erzählt ihrer Tochter Marie von der Mecklenburger Honoratiorenprovinz, in der die Nazis Fuß fassen. Es geht ihr um eine möglichst genaue Erinnerungsarbeit. Bewusstseinsschärfung soll die Wiederholung der Gräuel der Nazizeit verhindern und zugleich sensibilisieren für die Unterdrückung im Amerika der Rassenunruhen und des Vietnamkrieges. Permanente Selbstbeobachtung ist Teil des pädagogischen Projekts.
Manchmal bin ich so müde, dass ich genauso unordentlich rede, wie ich denke. Ich traue dem nicht, was ich weiß.
Mit geradezu pedantischer, ja fast bürokratischer Sprache versuchte Jonsson, das Problem der notorischen Unschärfe in der menschlichen Erinnerung kenntlich zu machen. Warum nur wird aus der Komplexität der Ereignisse eine simple Geschichte? Jonssons Metaroman arbeitet gegen diesen Mechanismus im menschlichen Gehirn. Aber das Theater? Es kann kaum bebildern, wie da eine Erzählung sich selbst misstrauisch überwacht. Es ist halt immer Anwesenheit von Menschen und Abwesenheit von Welt. Anna-Sophie Mahler lässt die Erzählebenen in einer elegant arrangierten Auftrittsfolge ineinander fließen, setzt viele musikalische Akzente. Die Beatles stehen für die Gegenwart der 1960er Jahre, Bachs Goldberg-Variationen stehen für die mecklenburgische Erinnerungslandschaft. Jonsson mochte beide Musikrichtungen. In der durchgängig überzeugenden Ensembleleistung entsteht ein Jonsson-Oratorium mit erheblichem Schauwert. Die weiß verhängte Bühne erstrahlt in wechselnden Farben, weiße Quader unterschiedlicher Höhe dienen als Sitzgelegenheiten oder markieren Hochhauslandschaften. Ein Gestrüpp aus Scheinwerfern und Kabeln hängt dekorativ vom Bühnenhimmel herab. Die ersten 132 Tagebucheinträge des ersten Jahrestageromans als eine angenehme, gekonnt arrangierte Show, durchpulst von Musik. Auch dieses Theater macht mit Literatur, was Theater immer mit Literatur macht. Es beschränkt sich auf Schlüsselszenen mit emotionaler Aufladung. Aus Wahrnehmung wird Gefühl und nun wird auf dem Theater aus dem Gefühl ein Klischee mit Schauwert. Aber Anna-Sophie Mahler weiß, was sie tut. Das Letzte, was wir sehen, ist eine Disco-Kugel über menschenleerer Bühne mit umherhuschenden, glitzernden Lichtreflexen auf den Wänden und beruhigendem, flächigen Sound. Wer eine Literaturadaption so beendet, glaubt mit dem Mut zur Vereinfachung fest daran, dass sich alles Leben letztlich in Musik auflösen lässt.
Sagt Eberhard Spreng, über die Jahrestage inszeniert, nach Uwe Jonsson in Leipzig. Es ist eine Oper in drei Aufzügen aus dem Jahr 1933. In Dresden wurde sie uraufgeführt und es ist die letzte Zusammenarbeit mit dem Dichter und Dramatiker Hugo von Hofmannsthal, Arabella von Richard Strauss. Die Oper spielt im kaiserlichen Wien von 1860 in einer verarmten Adelsfamilie. Graf Waldner hat eine Tochter im heiratsfähigen Alter, Arabella. Der arme und spielsüchtige Vater sucht eine gute Partie. Keine Schachpartie, sondern einen Ehemann für seine Tochter. Jörn Florian Fuchs hat die Neuinszenierung an der Deutschen Oper Berlin gesehen. Ihn habe ich gefragt, ist das ein Abstiegsdrama, eine prekäre Familiengeschichte oder eine Frauentragödie? Wie inszeniert Tobias Kratzer das?
Also er macht es als Zeitreise, das ist das Setting, durchaus aufwendig gestaltet. Wir beginnen in der Zeit des Stücks, gehen dann in den verschiedenen, in den drei Akten, gehen wir dann in die Gegenwart, zwischendrin tauchen kurz ein paar Nazis auf und ganz am Schluss ist es eine fast leere Bühne, die Figuren sind schwarz gekleidet, sehr schmucklos. Tobias Kratzer erlegt Wert immer in seinen Inszenierungen auf Videos, das ist am Anfang eher dekorativ, indem man ein paar Details dieses sehr aufwendigen, ja, historisierenden Bühnenbilds sieht. Und später kommt aber auch ein Film etwa ins Spiel, wo dann, und das ist ein Aspekt dieser Inszenierung, der wichtig ist, wo dann eben Stenka, / Stenko, das ist ja eine Hosenrolle, das ist die Schwester von Arabella, die aber von ihren Eltern als Mann durch die Gegend geschickt wird. Erstmal nur deswegen, weil sie kein Geld für Kleidung haben. Also eine etwas merkwürdige Wolte auch schon in der Vorlage und im Libretto. Und mit dieser Geschlechterambivalenz dieser Figur wird auf eine ganz kluge Weise gespielt. Tobias Kratzer macht das öfters mit diesen Zeitebenen und das ist fast immer überzeugend. Manchmal ist es sensationell, dass man an der Sesselkante sitzt. Ich fand es gestern insgesamt, muss ich sagen, ein bisschen zu gediegen, ein bisschen zu langatmig mich erzählt. Das mag auch am Stück liegen. Ich habe mal so nachgedacht, ich habe noch nie eine wirklich vollkommen überzeugende Inszenierung dieses Werks gesehen. Das ist einfach schwierig.
Daran liegt das. Arabella, Sie haben es schon beschrieben, sie liebt Mandrika, den reichen kroatischen Landherrn. Da gibt es Eifersüchteleien, es gibt eine androgyne Zdenka, Sie haben es gerade schon beschrieben. Das liegt doch fast nahe, in diesen Tagen da draußen ein queeres Stück über Diversität zu machen. Also Sie haben auch von einem Video gesprochen. Ist meine Vermutung richtig?
Ja, das Problem ist, dass bei diesem Stück einfach diese berühmte Sahnetorte, dieser Zuckerguss, den man Strauss ja in manchen Werken, gerade in dieser Entstehungszeit, Nazi-Zeit, Zweiter Weltkrieg, in diesen Werken eben ihm vorgeworfen hat, nicht zu Unrecht, dass der doch überwiegt und dass man sich verhalten muss, auch zu Aussagen wie, du sollst mein Gebieter sein, das sagt dann oder singt dann Arabella am Schluss. Und dieses Frauenbild, dieses absolut anti-emanzipierte, das ist ein Problem. Das kann man jetzt karikieren und ganz simpel einfach kaputt schlagen, aber damit ist auch nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Oder man kann es einfach weglassen. Ich finde, dass Tobias Kratzer so einen Mittelweg geht. Es war mir dann ein Stück weit letztendlich zu wenig. Und ich muss einfach sagen, also ich habe mit dem Stück zunehmend Probleme. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das unbedingt szenisch noch machen muss heutzutage. Das sage ich bei ganz wenigen Werken.
Die Frauenrollen und die Sopranistinnen waren doch garantiert umjubelt, oder?
Die waren umjubelt. Ich finde vor allem eben die Hosenrolle Stenka, Elena Zalagova, war für mich total überzeugend. Eine junge, frische Stimme, die durchaus dann auch was Androgynes hat. Sarah Jakubiak als Arabella ist eine Einspringerin der Einspringerin. Es ist die dritte im Bunde, die dritte Arabella, die man hier aufgeboten hat. hat, weil die anderen beiden krank wurden, war mir ein bisschen zu wobbelig an der einen oder anderen Stelle vokal, auch selbst in der Mittellage. Es ist nicht ganz meine Stimme gewesen. Technisch fand ich es ziemlich gut allerdings. Bei den Herren mit Einschränkungen das Ganze nur überzeugend, vor allen Dingen der Mandrika von Russell Brown, den fand ich nicht gerade so überzeugend. Das war sehr bemüht, Robert Watson als Matteo, das ist eben der weitere Herr, der umschwärmt wird und selber auch umschwärmt, den fand ich sehr, sehr gut. Einige Buß für Donald Runicles. Ja, kann man fragen, ist das ein besonders kritisches Publikum? Ich finde, nein. Ich fand das wirklich schlecht. Diese Partitur ist extrem farbenreich, egal ob man das Stück mag oder nicht und wie man zu diesem Strauß in dieser Zeit steht, auch was seine kompositorische Entwicklung betrifft, das muss man schon farbig ein Farbfeuerwerk in Szene setzen. Und das Ganze klingt oft rau, pauschal, sehr laut. Also mit der musikalischen Umsetzung war ich, muss ich sagen, nicht sehr zufrieden.
Dann geben Sie uns noch einen Eindruck von einer versöhnlichen Sopranstimme, nämlich der Arabella.
Das sind jetzt Arabella und Stenka. Als kleinen Sahnetortenschluss für unser Gespräch habe ich ein Duett ausgewählt.
Die Arabella von Richard Strauss an der Deutschen Oper Berlin, vorgestellt, gesehen, kritisiert von Jörn Florian Fuchs. Eigentlich ist das, worum es jetzt im Gespräch gehen soll, nur ein Automatisierungstool, das gerade in aller Munde ist. Ein textbasiertes Dialogsystem, das mindestens über 100 Sprachen kann, bei Bedarf Dienstpläne genauso gut erstellen kann wie Speisepläne. Das heißt, ChatGPT verändert gerade die Arbeitswelt, die Lernwelt, die Lesewelt, die Schreibwelt. Auf Befehl kann es Opernkritiken, aber auch Kulturmoderationen schreiben, Hausaufgaben oder Dissertationen von Politikern. Es kann also texten, aber es kann auch täuschen. Andreas Kaminski ist Professor für Philosophie in Darmstadt, befasst sich mit Wissenschafts- und Technikphilosophie. Ihn habe ich gefragt, erleben wir da gerade einen kulturellen Umbau durch eine technische Revolution?
Das ist eine sehr, sehr große und schwierig zu beantwortende Frage, weil die meisten Revolutionen, die wir seit der Neuzeit kennengelernt haben, eigentlich langwierige Prozesse sind, die nicht über Nacht geschehen, sondern die Veränderung einer politischen Ordnung geht häufig einher mit einem langwierigen Aufbau einer neuen Ordnung. Und ich glaube, gerade Technologien, obwohl wir es ja gewohnt sind, unter dem Gesichtspunkt einer Revolution, um über sie zu sprechen, schreiten so voran, dass sie viele Veränderungen an vielen Orten und viele Sozialformen insbesondere nach und nach verändern, sodass eher der größere historische Abstand uns dann zeigt, wie groß die Distanz geworden ist. Ich glaube, ChatGPT ist eigentlich ein sehr inkrementeller Fortschritt, der aber gerade augenblicklich, weil er zum ersten Mal für viele sichtbar wird, den Eindruck eines großen Unterschieds dann macht. Und in der Tat ist es auch beeindruckend, wenn man sich ansieht, welche Leistungen sprachlich dort vorgestellt werden. Aber tatsächlich sind die Unterschiede relativ kleiner, wenn man sich Vorgängerversionen von GPT ansieht oder es auch mit anderen großen Sprachmodellen vergleicht.
Hausaufgaben und Referate in Schule und Hochschule werden vielleicht nicht mehr nötig, werden sich vielleicht verändern. Natürliche Personen, ob die das noch verfassen, das wird schwer unterscheidbar. Es ebnet der Täuschung den Boden, führt vielleicht zu Kreativitätsmangel. Das Problem ist, so eine KI ist nicht rechenschaftsfähig, also ist kein Rechtsträger, stellt also Fragen auch nach Autorschaft und Urheberschutz. Ist das ein Stück weit eine Befreiung oder eine neue Abhängigkeit, eine Emanzipation oder eine neue Fessel, die wir da bestaunen?
Erneut eine sehr, sehr große Frage. Ich würde gerne vielleicht einen Schritt dabei zurücktreten und den Einsatz von ChatGPT in den größeren Zusammenhang stellen, dass in sehr differenzierten Gesellschaften, wie in der wir aktuell leben, wir in großem Maße darauf angewiesen sind, Informationen, Wissen durch andere zu erfahren und nicht alles selber uns erarbeiten können. Das heißt, es gibt einen großen medizinischen Bereich, in dem Personen trainiert sind, sich spezialisieren, um dort verlässliches Wissen zu gewinnen. Und analog gibt es das in allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Und damit sind wir gewohnt, auf gewisse Weise zu verfahren und wissen aber häufig nicht ganz genau, wie wir die Informationen, die wir von dort erhalten, einschätzen können, bewerten können auf ihre Vertrauenswürdigkeit, ihre Korrektheit und so weiter.
Das ist ja eine Sache, die wir jetzt, glaube ich, mitlernen müssen, nämlich wie benutzt man das? Wie vertraut man dem? Wie kontrolliert man das? Wie übt man das ein? Ab wann sind das Fake News und so weiter? Das erfordert von uns doch auch neue Kompetenzen, oder?
Ja, in der Tat, weil wir ganz häufig nicht in der Lage sind, die Informationen, um die es geht, eigenständig durch eigene Erfahrung oder durch eigenes logisches Nachdenken direkt zu überprüfen. Und deswegen sind wir ganz häufig auf das, was uns andere über die Welt mitteilen, Expertinnen und Experten angewiesen. Und ChatGPT ordnet sich eigentlich in diesen Zusammenhang erst einmal ein, dass uns Informationen möglichst präzise gesucht werden auf eine Frage, die wir haben, die wir nicht selber auf ihre Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit hin überprüfen können, nicht durch eigene Erfahrung oder eigenes logisches Nachdenken prüfen können. Ich glaube, eine der Schwierigkeiten in diesem Kontext ist es, dass die Informationen, die wir hier erhalten, in einem sehr hohen Maße die Sprache von Expertinnen und Experten imitieren können, ohne dass wir aber in der Lage sind zu überprüfen, ob dieser sprachliche Eindruck auch mit der Korrektheit und der Verlässlichkeit der Informationen Hand in Hand geht. Ich habe mit Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen einige Versuche unternommen am Institut für Philosophie in Darmstadt. Und wir haben da ganz bemerkenswerte Fehler gefunden, die aber auf den ersten Blick gar nicht als Fehler erkennbar sind, wenn man sich nicht in dem jeweiligen Spezialgebiet auskennt. Also in dem Beispiel, das ich Ihnen jetzt kurz schildern könnte, geht es darum, dass ich ChatGPT nach Passagen in dem Werk des Philosophen Ludwig Wittgenstein gefragt habe, indem dieser über die Bedeutung der Langsamkeit des Nachdenkens für die Philosophie spricht. Und ChatGPT hatte mir eine Passage aus den philosophischen Untersuchungen, das ist ein Werk von Wittgenstein, mit genauer Seitenangabe rausgesucht. Und als ich dort nachschlag, gab es aber dieses längere Zitat, das mir ChatGPT präsentierte, dort gar nicht. Das gibt es im gesamten Werk nicht. Das klingt aber, als wenn es tatsächlich, wenn man sich mit Wittgenstein nicht auskennt, der Fall sein könnte. Und umgekehrt hatte ich ChatGPT nach einer Passage gefragt, von der ich wusste, dass sie im Werk von Wittgenstein vorkommt. Und ChatGPT antwortete mir, ja, das ist häufig ein Missverständnis, diese Passage wird Wittgenstein zugeschrieben. Die gibt es in seinem Werk aber gar nicht. Und das ist vielleicht exemplarisch ein Beispiel für die Probleme in der Bewertung von Informationen, wenn solche Systeme sprachlich in hohem Maß überzeugend wirken, aber ab und an große Fehler machen können, indem sie uns Zitate vorstellen aus einem Werk, die es dort gar nicht gibt, oder behaupten umgekehrt, ein bestimmtes Zitat sei in diesem Werk gar nicht vorgekommen.
Wird dieses Tool, denn das ist ja eigentlich nur ein Automatisierungstool, vielleicht irgendwann ganz so normal sein, oder was heißt irgendwann, vielleicht ist es das schon so, wie der Calculator, also wie der Taschenrechner oder der Laptop im Unterricht?
Ja, das ist wiederum eine gewagte Frage. Es sieht natürlich alles danach aus, dass es dazu führen wird. Die Vermutung ist, wenn man sich ansieht, wie diese großen Sprachmodelle momentan aber weiterentwickelt werden, dass es wohl dann Spezialisierung geben wird. Das heißt, andere Unternehmen werden sozusagen den Service von ChatGPT in gewisser Weise beziehen und dann die Modelle für ihre jeweiligen Kontexte anpassen. Und da wird es ganz interessant sein, zu sehen, welche Geschäftsmodelle sich dort entwickeln und wie die Geschäftsmodelle und die Nutzerinnen und Nutzer sich dann sozusagen in einer Übereinstimmung, in einem Konflikt miteinander befinden werden. Also was ich damit meine ist, es ist ja noch gar nicht klar, wie solche Systeme dann auf Dauer finanziert werden, ob das wirklich über Werbung passieren kann, über das Sammeln von Daten oder ob dort Services bezahlt werden sollten. Und je nachdem, wie das Geschäftsmodell aussieht, wie Nutzerinnen und Nutzer verstehen, was eigentlich die Unternehmen, von denen sie den Zugang zu den Services erhalten, profitieren, oder umgekehrt, was die Services sich von den Nutzerinnen und Nutzern erwarten. Und ja, ich könnte es mir vorstellen, aber die Metapher mit den Taschenrechner, die führt deswegen ein bisschen in die Irre, weil den kaufen wir uns einmal, dann besitzen wir den. Und das scheint mir in diesem Fall doch anders zu sein und auch große Auswirkungen darauf zu haben, wie wir solche Systeme künftig nutzen werden.
Wir haben jetzt nicht gesprochen über das Lieblingsthema der Deutschen, den Autoritätsverfall der Buchkultur, der Lesekultur, der Schriftkultur. Das ist nochmal ein ganz eigenes Ding, aber ich glaube, das wird auch beträchtlichen Einfluss haben. Also wer heute ein modernes Elektroautomobil kauft, der findet schon weder Knöpfe noch geschweige denn irgendwelche anderen Dinge, sondern das geht rein über Sprach. Befehle, also Voice Commanding Systems sind das. Es gibt Hoffnungen von manchen, die sagen, naja, das wird vielleicht zu einer Konjunktur des Mündlichen führen. Was meinen Sie?
Sicherlich kann ich mir gut vorstellen, dass es Bereiche gibt, in denen man nicht die Hände und den Kopf frei hat, um etwas zu lesen, in denen man mit Sprachbefehlen arbeiten wird. Ich vermute aber, das ist ja auch jetzt bei ChatGPT selbst so, dass das Lesen weiterhin ein ganz wesentlicher Teil unserer Alltagspraxis sein wird, aber die Leseformen werden sich unter Umständen grundlegend verändern. Das sieht man auch im Bereich der Wissenschaften, in denen die Monographie etwa aus ganz verschiedenen Gründen an Bedeutung in vielen Disziplinen Bedeutung verloren hat und in dem Zusammenhang auch andere Formen des Lesens aufgekommen sind. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass auch ChatGPT dabei eine Rolle spielt, indem dann zum Beispiel darauf vertraut wird, dass Zusammenfassungen, die einem geboten werden von Aufsätzen, eher genutzt werden, um dann zu prüfen, ob in einer bestimmten Publikation etwas enthalten sein könnte, was einen interessiert oder nicht. Ich vermute mal, es geht eher um eine Veränderung der Form des Lesens, Schreibens als eine Verdrängung.
Sagt der Darmstädter Technik- und Wissenschaftsphilosoph Andreas Kaminski über ChatGPT, ein Automatisierungstool, ein textbasiertes Dialogsystem, wie es unsere Lebenswelt, unsere Arbeits- und Lernwelt verändert. Die Kulturmeldungen von und mit Mascha Drost beginnen heute mit einer Autobahn.
Der A555, der ältesten Autobahn Deutschlands. Konrad Adenauer ließ sie bauen 1928. Sie verbindet Köln und Bonn, beginnt mit einem Kreisverkehr und endet auch dort. Und in der Mitte beider Kreisverkehre steht seit 14 Jahren jeweils eine große rote Stele, 50 Meter hoch. Ein Kunstwerk des Künstlers Lutz Fritsch. Standortbestimmung heißt es. Dieses Kunstwerk droht nun unter die Schienen zu geraten. Die Stadt Köln plant eine Straßenbahntrasse als Brücke mitten durch das Kunstwerk. Nichts gegen eine ÖPNV-Verbindung von Rondorf und Meschenich, aber das wäre eine eklatante Verletzung der vertraglich zugesicherten Unantastbarkeit der Skulptur sowie seines Urheberrechts, kritisiert der Künstler diese Entscheidung. Er sei fassungslos, wie in Köln mit Kunst im öffentlichen Raum umgegangen werde. Kommenden Donnerstag schon soll der Kölner Rat die Pläne absegnen. Warum unsere Kinder zu Tyrannen werden, das war vor über 10 Jahren ein Bestseller, genauso wie Kinder brauchen Grenzen. Ja, hätte es diese Bücher vor ein paar Jahrhunderten doch schon gegeben, dann hätte Seneca vielleicht weniger Probleme mit seinem Schützling Nero gehabt. Sie erinnern sich, Tyrann hochallergisch gegen Christen und angeblich pyromanisch veranlagt. Seneca, der Philosoph, war Erzieher und Lehrer von Nero, hat sich abgerackert, um das Schlimmste zu verhindern und dabei wohl niemals besser ausgesehen als im Film Seneca, verkörpert von John Malkovich. Der Film kommt nächste Woche in die Kinos. Ganz so wild wie Nero treiben es heutige Tyrannen nicht mehr, aber eine Lösung im Umgang mit ihnen halte die heutige Zeit auch nicht bereit. Das sagte John Malkovich im Deutschlandfunk Kultur.
Wir hatten in den letzten Jahren in vielen Demokratien ein ziemlich tyrannisches Verhalten. In den USA haben es viele nicht so gesehen, wenn es beispielsweise um unseren ehemaligen Präsidenten ging. Demokratien, so wie sie beschaffen sind, können mit vielen Dingen nicht umgehen. Und Tyrannen gehören vielleicht dazu. Es gibt unterschiedliche Ausformungen. Es gibt auch tyrannische Weltanschauungen. Sie tut so, als ob die Erfahrungen aller Menschen gleich wären, als ob es nur eine Art gibt, die Welt zu sehen.
John Malkovich im Deutschlandfunk Kultur. Das ganze Interview finden Sie auch in der DLF-Audiothek. Die Klebeaktionen der letzten Generation in Hamburg sind alles andere als von Erfolg gekrönt. Die Aktion in der Elbphilharmonie geriet zur Lachnummer. Man hatte die beiden Kleber mitsamt Geländer einfach vor die Tür gesetzt. Und auch in der Hamburger Kunsthalle lief es heute nicht wie gewünscht. Zwei Aktivistinnen hatten es auf Caspar David Friedrichs Gemälde »Der Wanderer über dem Nebelmeer« abgesehen, wollten es mit einem mitgebrachten, abgewandelten Bild überkleben. Der Wanderer vor einem apokalyptischen statt nebligen Hintergrund. Das Wachpersonal war aufmerksam und so konnten die beiden Frauen ihre Version des Bildes nur auf den Boden legen und mit Asche bestreuen. Ob nur das Bild oder auch ihre Häupter, konnten wir noch nicht eruieren.
Unbekanntes griechisches Fragment, Panta Uhu, alles klebt. Die Kulturmeldungen waren das mit Mascha Dross, Kultur heute mit Michael Köhler. Gleich die Information am Abend, die Erschütterung der Schweizer Bankenwelt ist doch ein Thema, das Bankenbeben in der Schweiz. Ihnen einen guten Abend.